Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 358. Diesmal wieder der Manzli Heinemann mit Florian Heinemann. Wir reden über die anstehenden Konferenzen von Project A und Spryker. Nächste Woche geht's ja los auf der Spryker Excite mit vielen Stargästen, unter anderem Arnold Schwarzenegger. Ein Tag später findet die Project A Knowledge-Konferenz statt. Da sind auch ganz, ganz viele tolle Speaker dabei. Da kann man eine Menge lernen, kann man sich auch kostenlos anmelden, genauso wie für die Spryker-Konferenz. Es gibt ein Update zu Zooplus. Wir gucken uns die Zahlen von Mr. Spex an. Wir schauen auf die Performance von Mytheresa und wir versuchen zu bewerten, ob das, was Mate.com macht, eigentlich gut ist oder nicht so gut, beziehungsweise warum die Börse dieses Unternehmen bisher nicht so mag. Also wieder eine Menge Updates in 45 Minuten und vielleicht zum Ausklang der Gartensaison noch ein, zwei Worte zu unserem Dauersponsor Gardena. Mein elektrischer Rasenmäher von denen, der Automower, der lief ja jetzt die ganze Saison und ist nicht einmal ausgefallen. Er hat sich nur zwei, dreimal verfahren, als er über den Draht drüber gefahren ist. Da musste man ihn wieder einfangen. Das hat aber die App gemeldet. Ich kann also jeden empfehlen, der so ein bisschen Gartenarbeit mag und einen schönen Rasen möchte, beziehungsweise eine automatische Bewässerung möchte, sich mal das Gardena Smart Sortiment anzuschauen. Das läuft bei mir auch im Winter, weil damit wird dann unter anderem die Lichtanlage gesteuert, die das Haus dann schmückt ab Dezember mit diesen Steckdosen, die Gardena zum Beispiel auch bereitstellt. Schaut euch das mal an. Ich verlinke das wieder. Gardena sorgt dafür, dass dieser Podcast hier auch transkribiert wird. Bringt denen nicht so viel, die den Podcast hören, aber die, die lieber lesen als hören, bringt das eine ganze Menge. Und vielleicht können wir die ja auch mal bewerten in einem der nächsten Manzli Heinemanns. Die nächste Ausgabe gibt es Ende Oktober. Bis dahin ist ein bisschen ruhiger, weil wir mit dieser Konferenz einfach so viel zu tun haben und eine ganze Menge passiert rund um das Wachstum von Spryker. Dazu aber mehr an gegebener Stelle. Viel Spaß mit Florian Heinemann. Florian, herzlich willkommen zum nächsten Kassenzone-Podcast. Manzli Heinemann. Ich komme kaum noch hinterher mit den ganzen Vorbereitungen hier zu Spryker Excite, da die Podcast noch zwischendurch zu machen. Aber du hast ja heute auch schon gesehen in den Ankündigungen der sozialen Medien oder in den sozialen Medien, dass wir einen neuen Stargast haben mit Arnold Schwarzenegger. Und da bin ich jetzt ja gerade dabei, das Briefing zusammenzustellen. Wir haben 45 Minuten Q&A. Ich habe schon zwei Fragen, habe ich schon. Ich brauche aber noch ungefähr 20 gute weitere Fragen, die ich Arnold stellen kann. So, wenn du jetzt die einmalige Möglichkeit hättest, Arnold eine Frage zu stellen, muss jetzt gar keinen E-Commerce-Bezug haben. Welche Frage wäre das?
Ja, also ich habe zwei Fragen, kannst du vielleicht ja überlegen.
Die ich notiere,
also, Stift. Ja, ist also erstmal, ne, als ehemaliger Bunte- und Gala-Leser interessiert mich natürlich brennend, wie ist es eigentlich Teil der Kennedy-Familie, zumindest mal gewesen zu sein? Ja? Und wie ist es auch sozusagen, wenn man sich von einer Kennedy, also seiner ehemaligen Frau, sozusagen Frau Shriver, ist ja Teil der Kennedy-Familie, wie sozusagen, was für ein Due Diligence-Prozess durchläuft man eigentlich, um Teil der Kennedy-Familie zu werden? Und wie läuft das eigentlich, wenn man sich dann da wieder trennt? Ich weiß nicht, ob man das fragen kann, aber den ersten Teil kann man vielleicht fragen.
Ja.
Und ja. Und das andere wäre sicherlich, was für ihn sozusagen dieser Moment war. Man denkt jetzt aus seiner Historie jetzt nicht unbedingt, dass er so ein Umweltaktivist werden würde. Das ist jetzt nicht unbedingt sozusagen eine rote Linie, die sich einfach nur so fortzieht, natürlich aus seinem bisherigen Werdegang. Woher das eigentlich gekommen ist oder welche Dinge oder Entwicklungen oder Events ihn eigentlich bewegt oder in diese Richtung bewegt haben. Ist ja super, dass er das tut. Ich finde das toll, wie er sich da engagiert. Aber einfach mal aus Interesse, was ist passiert oder welche Gedankengänge haben dazu geführt?
Woher kommt der grüne Daumen?
Ja, okay. Woher kommt der grüne Daumen?
Ja. Ich glaube, bei dem Thema Due Diligence, da wird er sich nicht so viel Gedanken gemacht haben. Ich lese ja gerade nochmal seine Biografie zum zweiten Mal und er ist ja so ein Schelm. Er ist ja so ein Typ, der sozusagen die ganze Zeit Schabernack im Kopf hat. Zum Beispiel, als er in München war, da war er, glaube ich, so mit 17, 18 Jahren, ist er nach München gekommen, hat dort quasi so im Fitnesscenter trainiert und da so ein bisschen Werbung gemacht. Dann hat er geschrieben, am besten haben ihm quasi die Saufereien und Schlägereien am Abend gefallen. Das schreibt er in seinem Buch. Naja, aber ich bin sozusagen, mal schauen, das nehme ich schon mal mit. Und es wird ja im Zweifel vorher mir Bescheid gesagt, welche Fragen zugelassen sind und welche nicht zugelassen sind. Ich weiß auch gar nicht, ob er vielleicht schon mit seiner neuen Frau, er hat ja mit der Putzfrau ein Kind dann irgendwie bekommen, ne? Deswegen haben sie sich ja getrennt. Aber ich glaube, das ist so ein Thema, wird wahrscheinlich schwierig auf der offenen Bühne zu diskutieren. Aber das ist ja auch nur ein Teil. Wir haben ja nicht nur Arnold Schwarzenegger, wir haben ja auch Lior Sochar, den weltweit besten Mentalisten, der macht eine richtig geile Show. Bei uns Julia Shaw, eine ganz spannende Frau zum Thema in der Psychologie, die so ein bisschen erklärt, wie unser Gehirn funktioniert. Guy Kawasaki ist da, so einer der zentralen Evangelists sozusagen aus dem Apple-Universum. Ganz, 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 ganz cooler Typ auch. Und da wird es auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Boris macht natürlich wieder eine sensationelle Präsentation rund um Spryker. Was ist eigentlich passiert? Wie wachsen wir gerade? Welche neuen Initiativen gibt es? Ganz viele Partner und Kunden sind da. Und ich habe heute gehört, wir machen ja ein relativ strenges Setup, wir machen nach 2G-Regel, dass man jetzt nach 2G-Regel wahrscheinlich auch in den Räumen keine Maske mehr tragen muss, was das Thema Networking wahrscheinlich auch ein bisschen vereinfacht. Da freue ich mich schon drauf, wieder ein richtiges Event zu haben. Aber ich habe gelesen und gesehen, dass ihr auch ein richtiges Event macht, einen Tag später. Wir sind ja nächste Woche Donnerstag dran, am 7. Oktober, und ihr macht ja am 8. Oktober schon wieder ein Event, die Project A Knowledge Konferenz. Erzähl nochmal, worum es da geht.
Ja, also das ist ja so ein bisschen hervorgegangen aus unserem früheren Portfolio-internen Austausch, wo es ja auch immer schon darum ging, quasi von Operator zu Operator quasi Wissen zu vermitteln und eben für die verschiedensten Fachbereiche, IT, Marketing, Produkt, Recruiting und so weiter, eben ein Stück weit Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Und das haben wir ja vor ein paar Jahren schon geöffnet, und daraus ist letztendlich die Project A Knowledge Konferenz entstanden, wo es im Prinzip darum geht, ja, einfach operativ relevantes Wissen zu vermitteln, möglichst wenig Sales-Bullshit zwischendrin, sondern einfach zu den verschiedenen Fachbereichen sortiert, quasi relevanten Content oder relevante Inhalte eben von Operatoren für Operator zu vermitteln. Und das findet am 8. statt. Es gibt ein kleineres physisches Event, also das heißt kleiner, mit ungefähr 500 Leuten, und dann wird auf jeden Fall eine mittlere vierstellige Anzahl dann auch hybrid quasi virtuell mit dabei sein. Und das geht morgens los und zieht sich über den gesamten Tag. Und man kann sich da eigentlich sehr schön auf der Seite Inhalte raussuchen, die einem gefallen, muss sich registrieren. Und dann schalten wir euch frei. Und wie gesagt, haben wir eine Reihe von, glaube ich, sehr spannenden Inhalten. Haben Philipp Westermeier dabei, Sascha Lobo, Mario Götze wird was erzählen. Ihr seid natürlich auch wieder dabei mit verschiedenen Geschichten.
Ich muss noch den Vortrag einreichen, aber ich habe jetzt einen gefunden. Ich mache wahrscheinlich, wie man keinen Marktplatz aufbaut. Am Beispiel des Rewe-Marktplatzes. Das werde ich nochmal im Detail erläutern.
Da kann man offenbar auch von dir was lernen. Wie gesagt, drei von wirklich tollen Speakern. Und es geht eben wirklich darum, da operativ besser zu werden und voneinander zu lernen.
Sehr gut. Den Code, damit ihr direkt freigeschaltet werde, schreibe ich in die Shownotes. Ich glaube, es ist Spryker21. Ich schreibe das nochmal in die Shownotes. Ich suche das nochmal in die E-Mails raus, damit der Anmeldeprozess für die Kassenzone-Hörer auch einfacher geht. So, heute haben wir 4 Themen mitgebracht. Wir haben hier nur noch 30 Minuten. Jetzt haben wir den Anfang schon wieder verquatscht. Und zwar, wir gucken uns an, was ist bei Zooplus passiert. Das haben wir im letzten Mal ja ein bisschen genauer betrachtet. Wir gucken uns mal die Zahlen von Mr. Spex an, seit kurzem an der Börse. Und da werde ich dich ein bisschen ausfragen, wie du das siehst. Du hast ein bisschen was zu Mytheresa mitgebracht, ein Spryker-Kunde übrigens, wie die gewachsen sind. Und wenn wir noch am Ende Zeit haben, schauen wir uns mal ganz kurz nochmal Made.com an, sozusagen ein früher Innovator im Bereich Online-Furniture, Online-Möbel-Industrie, und fairerweise auch eine jetzt an der Börse und eine Aktie, die ganz, ganz untypisch läuft. Ein tolles Geschäftsmodell, was an der Börse aber leider nach unten läuft, obwohl es noch nicht hier im Podcast besprochen wurde. Das ist neu für uns. Das kennen wir so nicht. Da werden wir nachher mal genau reinschauen, was da die Börse vielleicht vor uns oder ohne uns schon gesehen hat. Fangen wir aber mal kurz mit Zooplus. Da war meine letzte Meldung. Da gibt es jetzt eine Bieterschlacht. Bisher war ja irgendwie H&F. Wofür stehen die nochmal?
Hellman und Friedman.
Hellman und Friedman waren ja irgendwie mit 3,2 Milliarden Übernahmeangebot dabei. Und jetzt ist EQT eingestiegen.
Ja, also es ist ein recht aggressiver Prozess. Also genau, der erste war Hellman & Friedman in der Tat mit 2,8 Milliarden Angebot. Das war damals ungefähr ein 50-prozentiger Aufschlag auf den Wert der Firma. Also schon sehr ordentliches Premium zum Marktpreis, also 44% oder 46% sowas. Das war Mitte August und dann hat sich EQT geäußert und gesagt, wir steigen auch ein. KKR hat gesagt, wir steigen auch ein. Das ist ja schon ein ziemlich teures Asset, muss man sagen. Also da können dann nur noch die großen PE-Fonds mitmachen, also so jemand wie KKR oder Cinven oder Permira. Und drei haben das dann tatsächlich getan. Und allein schon auf die Ankündigung hin, dass jetzt EQT und KKR auch noch einsteigen würden, hat dann Hellman & Friedman nochmal nachgelegt, ist nochmal 500 Millionen hoch auf 3,3. Und jetzt gab es ein Angebot. Daraufhin muss man sagen, das war am 12.09. Und daraufhin haben dann auch sozusagen einige Aktionäre gesagt, sie nehmen das Angebot an. Aber bei so einem Deal müssen mindestens 50% der Aktionäre zustimmen. Und davon war sozusagen Hellman & Friedman mit dem 3,3 Milliarden Angebot nach dem, was da veröffentlicht wurde, noch relativ weit entfernt. Das heißt also, die Aktionäre spekulierten offenbar drauf, dass da KKR noch mit dem Angebot kommt oder eben EQT. Und dass sie dann noch mehr verdienen würden. Und jetzt ist es so, dass in der Tat EQT nochmal nachgelegt hat. Das war jetzt gerade am Freitag. Die sind dann hochgegangen nochmal auf am Freitag oder am 25. Das war also am Samstag war das. Das heißt, da haben die nochmal ein Angebot nachgelegt auf 3,4. Ne, also nicht viel mehr als die Kollegen, nur 10 Euro pro Aktie mehr als die Kollegen von Hellman & Friedman. KKR hat mittlerweile auch gesagt, sie ziehen sich zurück. Das heißt also, das wird jetzt zwischen KKR, zwischen EQT und Hellman & Friedman ausgemacht. Also es bleibt weiter spannend, wie da letztendlich sozusagen der Prozess ausgehen wird. Also vielleicht sieht man jetzt noch ein, zwei Angebote mehr oder ein, zwei Runden mehr. Und dann müssen die Aktionäre noch zustimmen. Wobei mich jetzt offen gestanden sehr wundern würde, wenn das nicht sozusagen bei einem finalen Angebot dann die Aktionäre zustimmen, weil da sind wir mittlerweile ja schon bei irgendwie deutlich über 50% Premium zu dem Aktienkurs, wie er vorher war. Das war auch immer so ein bisschen das Problem von Zooplus, dass sich da nicht so viel bewegt hat im Aktienkurs. Also die Firma ist ja operativ immer sehr gut gewachsen. Aber letztendlich war das Multiple immer in Bezug auf Umsatz und so weiter deutlich unter dem, wie wir es bei anderen E-Commerce-Firmen sehen. Also sozusagen die Storytelling und die Überzeugung der Investoren hat da nicht in dem Maß gut funktioniert. Insofern sehr spannend und ich glaube, wenn das jetzt zu einem guten Abschluss kommen wird, also in dem Sinne, dass jetzt einer der großen PEs da zum Zuge kommt, ist das sicherlich auch nochmal ein Beispiel für weitere Taking Private Initiativen. Das heißt also, dass im Prinzip vermeintlich unterbewertete Aktien sozusagen ein Taking-Private-Angebot bekommen. Also das ist ja quasi das Gegenteil zu Going Public, ist ja Taking-Private, dass dann eben eine Private-Equity-Firma eine Aktie von der Börse nimmt, weil sie eben glauben, dass sie die Maßnahmen, die wertsteigernd sein können, einfacher in einem Non-Public-Setting durchführen können.
Ja. Und gibt es dann im Private-Equity-Bereich auch so jetzt einen neuen Crazy-Spieler wie im Venture-Capital-Bereich mit Tiger Global? Gibt es da jetzt einen Anbieter, der relativ aggressiv in große Runden einsteigt, immer dort, wo ein Sequoia TCV schon aktiv ist und dort sehr stark in die Zukunft gerichtete Bewertungen zahlt und damit auf einmal die Anbieter, die eher konservativ da reingehen, so ein bisschen alt aussehen lässt. Da auf einmal tun mir jetzt da die neuen Fondsmanager leid, die gerade ihre 2-3 Milliarden geraced haben und die jetzt mit gutem Relationship Management eigentlich verteilen wollen. Und da gräbt jetzt quasi immer so einen Tiger Global da rein. Gibt's das auch in der PE-Szene, dass da jemand so richtig groß, richtig aggressiv einsteigt und jetzt kommt und sagt, komm, dann zahle ich halt 4 Milliarden für Zooplus. Kriegen wir schon irgendwie hin.
Ja, also sagen wir so, das ist ein bisschen, sind ja schon Grenzen gesetzt in diesem Buyout-Bereich, weil in der Regel ja ein Teil des Kaufpreises Fremdkapital finanziert wird. Mhm. Und die Banken kriegen dann, irgendwas zwischen 4% und 5% Zinsen für den Teil, den die dann leihen. Und die orientieren sich natürlich sehr stark an der Fähigkeit der zu übernehmenden Firma, diesen Kredit dann auch zurückzubezahlen, zu bedienen. Und das heißt, da hast du einfach gewisse Grenzen, ne, weil die ja sozusagen, also zumindest was den geliehenen Teil angeht, das heißt, du musst dann stärker mit Equity agieren als PE-Firma, aber letztendlich entsteht natürlich schon ein Teil deiner Wertschöpfung auch dadurch, dass du eben Fremdkapital mit hinzunimmst, zumindest ist das eigentlich sozusagen die klassische Struktur, weil du damit natürlich nochmal zusätzlichen Hebel hast, um dann auf dein Eigenkapital wieder eine bessere Verzinsung zu erzielen. Also insofern, dem sind gewisse Grenzen gesetzt, zumindest in so einer klassischen Buyout-Struktur. Aber klar, die Multiples, die bezahlt werden auf EBIT und bezahlt werden müssen, um zum Zug zu kommen, die sind natürlich schon in den letzten paar Jahren schon ordentlich gestiegen. Das ist schon so. Und sicherlich auch der Anteil an Fremdkapital, an Eigenkapital, der eingesetzt werden muss. Du hast schon in den USA einige recht aggressive primär Eigenkapital investierende PEs, das hast du schon. Aber wie gesagt, ich glaube, in meiner Wahrnehmung oder in meiner Kenntnis ist das nicht ganz so, wie wir es jetzt bei Softbank sehen oder bei Tiger, wo dann schon gewisse sozusagen traditionelle Multiple-Logiken zumindest mal von außen komplett außer Kraft gesetzt werden.
Ja. Also ist halt eine noch aggressivere Zukunftsperspektive, die dort ist. Aber ich finde die Strategie extrem, also spieltheoretisch ein ganz, ganz tolles neues Modell, was dort sozusagen im Markt hier etabliert. Aber die ganzen Gerüchte stimmen, dass sie wirklich jeden Tag irgendwie zwei Deals machen und innerhalb von ein paar Stunden quasi eine Angebotsannahme einfordern. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber schon ein interessantes Modell. Okay, fangen wir mal an mit dem Wert Nummer 1. Mr. Spex sagt dir wahrscheinlich ja auch was, kommt ja aus dem Berliner Netzwerk und sind jetzt an der Börse. Das heißt, man kann jetzt die ganzen Zahlen auch sehen und die haben ja so ein bisschen auch in der sozusagen in der Anerkennung bei Jochen Krisch gelitten, weil sie einen sehr, sehr stark Omnichannel orientierten Ansatz mittlerweile fahren. Mr. Spex und der Traum vom 1001. Store, heißt es hier im letzten Artikel bei Jochen. Und ich würde mit dir gerne mal durch den Markt und durch die Zahlen gehen. Wir reden hier von einem Unternehmen, was im ersten Halbjahr 2021 100 Millionen Euro Umsatz gemacht hat, erstes Halbjahr 2020 80 Millionen, also ziemlich genau 25% gesteigert. Das bereinigte EBITDA ist positiv. Das sozusagen nicht adjusted EBITDA ist aber deutlich negativ, kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Ich habe ja mit dem Marc Fiehmann einen Podcast gemacht vor kurzem und habe da auch nochmal mit ihm darüber gesprochen, so wann ist denn dieser Markt eigentlich online ready? Wir reden ja schon über ein paar Milliarden Euro, die in den Markt umgesetzt werden, in drei Bereichen: Kontaktlinsen, Sonnenbrillen, Korrektionsbrillen. Korrektionsbrillen ist mit Abstand der größte Umsatzanteil und hat auch die höchste Stationärquote, weil die Leute einfach zum Nachmessen und Nachjustieren immer noch in Laden müssen. So, wenn ich mir jetzt so dieses Mr. Spex Modell anschaue, was ja auch schon jetzt ein bisschen älter ist, die sind jetzt auch schon knapp 10 Jahre alt, glaube ich, muss man doch eingestehen, dass es diesen Online-Effekt wie bei Zalando nicht gab und voraussichtlich in den nächsten Jahren auch nicht geben wird. Das heißt, wir werden ein konservativ wachsendes Unternehmen sehen mit 10-20% auf Jahresebene, was wahrscheinlich über Filialen wächst. Da hat der Jochen Krisch nicht ganz Unrecht. Oder stehe ich da auf dem Schlauch?
Also die Frage ist das schlimm, ne, zwangsläufig? Also ich glaube, was man sicherlich schon sagen muss, wie du schon sagst, der Hemmschuh, quasi eine Brille jetzt rein online zu kaufen, auch das Fitting da hinzukriegen und so weiter, das siehst du auch bei anderen Modellen in dem Bereich. Der ist sicherlich schon noch größer als bei Mode, weil du natürlich auch sozusagen dieses, dann werden die Gläser ja angepasst, da kannst du natürlich auch nicht so einfach irgendwie zurückschicken und so weiter. Also ich glaube, das ist schon so, dass da der Stationäranteil höher ist als ursprünglich mal gehofft, ne, weil sozusagen die eben diese Online-Fitting oder digitalen Fitting-Technologien oder Anpassungstechnologien einfach noch nicht so weit sind. Ne? Deswegen wird natürlich auch eine Menge an Sonnenbrillen verkauft und zum Teil natürlich auch Kontaktlinsen, wo die Margen nicht so besonders gut sind, sozusagen das und du aber andererseits natürlich wieder eine relativ gute Wiederholungskaufquote hast, ne, gerade bei Kontaktlinsen. Aber klar, also ich glaube, dass sicherlich, wenn du anschaust, was ist das eigentlich für ein Team und wie gut ist dieses Team unterwegs und wie gut machen die das operativ? Da haben die sich sicherlich schon einen der schweren Märkte ausgesucht und ich glaube jetzt die Strategie, die ja Mr. Spex, glaube ich, jetzt so seit 4 Jahren fährt, auch eben relativ stark da offline Filialen mit zuzuziehen, ist sicherlich ein Eingeständnis auch dessen, dass man einfach eine stärkere Online-Offline-Komponente braucht in dem Markt. Aber das machen sie natürlich auch wieder sehr gut. Ne? Also ich glaube, wenn man sieht, wenn man sagt, wenn man jetzt mal anerkennt, okay, offenbar sind wir noch nicht so weit, dass das eben reiner Online-Prozess ist, dann ist die Strategie nur konsequent, das zu machen. Und ich nehme das zumindest so wahr, dass Mr. Spex da ja auch einen sehr konsequenten Job macht, das auch relativ gut miteinander verheiratet, die Online- und Offline-Geschichten, also sozusagen da auch vernünftiges CRM macht auf Kunden, die sie dann in den Filialen haben, also dass sie in der Lage sind, da gute Konsumentenprofile zu erstellen. Aber klar, ne, das ist jetzt eben schwieriger sicherlich, da 50% zu wachsen, als das bei einem About You oder so der Fall ist. Das ist mit Sicherheit so.
Aber meinst du nicht, dass man, ich habe mir jetzt mal den Geschäftsbericht mal durchgelesen, da wird von 40 Stores geredet, vor allem Stores, die in Deutschland lokalisiert sind. Ich glaube, ein Store noch in Österreich. Das ist ja für die alten Handelsmodelle immer so ein Klotz an Bein, weil diese klassische Omnichannel, Multichannel oder Multikanal-Logik natürlich super kompliziert zu managen ist. Man hat eine relativ unterdurchschnittliche Experience dann im Online-Kanal, weil man halt so viel Aufwand auf die Schnittstelle legen muss. Man kann, international ist das super schwierig, das muss jetzt sozusagen LAN für LAN dieses Brand ausbauen und versucht das irgendwie auszurollen und kopiert ja dann doch so ein bisschen irgendwie den Fielmann oder Apollo Ansatz. Da bin ich mir nicht so sicher oder frage ich mich zumindest, ob diese Multiples gerechtfertigt sind. Wir sind jetzt mit einer 750 Millionen, glaube ich, an der Börse bewertet, binden sich jetzt aber sehr viele teure, ineffiziente Assets ans Bein, mit denen sie auch Geld verlieren, also in diesem Adjusted EBITDA sozusagen, das sind ja irgendwie 8 Millionen, die sie da irgendwie abziehen. Davon sind 3 Millionen Transformationskosten. Ohnehin ist das, glaube ich, mal eine Sendung wert, wer da wie was adjusted weltweit. Also ganz koscher finde ich es nicht, aber es ist natürlich kein sozusagen nicht der Vorwurf, dass irgendwas falsch läuft, aber es ist extrem schwierig, das Ganze dann zu vergleichen. Aber sie sind jetzt 10 Jahre im Geschäft, sind sehr erfolgreich an der Börse, haben eine sehr, sehr starke Marke, bauen Laden um Laden auf. Das machen sie jetzt auch nicht erst seit 3 Jahren. Trotzdem verdienen sie kaum Geld. Also und nach vorne, wenn man noch mehr Läden eröffnen muss, um diese 20-30% zu rechtfertigen, wird es ja auch nicht besser, weil die Läden in der Regel natürlich dann auch nach vorne, wenn die Zukunft online ist, ja auch schlechter laufen, komparativ. Also, boah, also für mich also ich verstehe da das Team, ich mag die auch total gerne und auch die waren ja auch schon im Podcast, aber ihr wäre natürlich an ein eigentlich klassisches stationäres Modell Online-Erwartungen und auch Online-Multiplikatoren, Multiples gesetzt. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das alles so richtig ist.
Ja, ich kann deine Bedenken da nachvollziehen. Das ist natürlich sozusagen, ich glaube nur sozusagen, wenn man jetzt nicht diesen Schritt gegangen wäre, eben auch offline, da eben einen Anlaufpunkt zu haben, der ja auch wiederum beworben wird, ne? Also sozusagen, das ist ja auch so, dass quasi die Online-Kompetenz von Mr. Spex genutzt wird, um dann quasi Traffic in den Läden zu erzeugen. So, aber klar wäre es natürlich schöner gewesen, wenn vermutlich der Fortschritt in dem Anpassen und auch quasi der Fortschritt oder die Weiterentwicklung des Nutzerverhaltens in Richtung, ich akzeptiere das als sozusagen gleichwertigen Prozess, wenn das schneller gehen würde. Ne? Aber das ist jetzt eben nun mal nicht so. Das heißt, da muss man sich wahrscheinlich als Company auch überlegen, was mache ich jetzt? Ne? Warte ich jetzt im Prinzip, bis man technologisch soweit ist? Oder gehe ich im Prinzip den Weg, den du jetzt gerade beschrieben hast? Ne? Und Mr. Spex hat sich jetzt eben dafür entschieden. Das ist wahrscheinlich konsequent, ne? Weil man jetzt eben sonst vermutlich sich deutlich schwerer getan hätte, so eine Entwicklung zu zeigen, wie man sie jetzt ja schon mal gesehen hat, ne? Auch wenn die natürlich langsamer ist und etwas mühsamer ist als die, die man in Verticals sieht im E-Commerce-Bereich, die sicherlich ein leichter zu verkaufendes Produkt haben. Aber ich denke mal, es ist schon konsequent oder ich wüsste jetzt nicht, was das Management hätte anders machen können in der Ausgangslage, wo sie waren. Ne? Das muss man ja immer sehen. Ich glaube, die Alternativen wären nicht besser gewesen. Das muss man ja der Fairness halber immer sagen. Wahrscheinlich wäre es aber leichter gewesen, sich vorab ein anderes Vertical auszusuchen. Aber wenn du natürlich einmal in dem Bereich unterwegs bist, dann finde ich jetzt schon nachvollziehbar, wie da agiert wird. Und, ne, ich gebe dir aber recht, die machen sicherlich auf der Investor Relations Seite einen besseren Job als zu Plus, ja, zu erklären, was sie da tun, ne, so, und davon eine gute Perception zu erzeugen. Also insofern ist das ja sicherlich auch eine Leistung, Ja.
Ich glaube, dem Marc Fielmann wird es freuen, wenn er auf dem Geschäftsbericht einen Claim liest wie führende digital getriebene Omnichannel-Optika-Marke. Da wird er sich sagen, alles richtig gemacht, sich nicht sozusagen hektisch vom Markt treiben lassen. Er kann in Ruhe sein Digital-Business aufbauen, kann weiterhin Filialen sozusagen akkumulieren, kann in Europa weiter wachsen und hat im Grunde genommen jetzt durch diesen Börsengang und auch durch diesen Geschäftsbericht eigentlich eine Bestätigung einer recht passiven E-Commerce-Strategie bekommen. Das muss man ganz klar sagen. Wir müssen ja auch, obwohl natürlich sehr stark aus einer Online-Perspektive immer argumentieren, hier haben eigentlich die pessimistischen Kritiker recht behalten über die letzten 10 Jahre.
Trotzdem ist natürlich die Frage, wenn dann sozusagen bessere Fitting-Technologien kommen und so weiter, ne, das geht ja dann doch häufig schneller, als man das dann denkt, ne, ob dann quasi der interne Kompetenzaufbau bei Fielmann dann eben noch schnell genug geht, wenn der Schalter da mal umgelegt wird. Ne? Also ich glaube, das unterschätzt man dann häufig doch.
Da möchte ich aber einwerfen, wenn dieser Switch kommt, hängen dann nicht diese Filialen am Bein von Mr. Spex, um das dann auch auszunutzen. Das wäre mein Einwurf, den ich ja machen würde. Also, ich fasse mal zusammen.
Es bleibt spannend. Ja, ich glaube, es ist schwer zu sagen, was jetzt
Also, wir hätten uns quasi mehr gewünscht, auch eine etwas progressivere Strategie. Uns fällt jetzt aber als Interimschefs von Mr. Spex auch nichts Besseres ein. Außerdem sitzen wir natürlich hier, wie immer in jeder Folge, auf der Trainerbank sozusagen hinter den richtigen Trainern, sozusagen in der ersten Reihe und posaunen hier ja nur unsere Weisheiten raus. Im richtigen Leben wird das auch sozusagen dann auch schon richtig schwer. Wer weiß, wie schlecht wir das gemanagt hätten. Also, das erstmal, Mr. Spex könnt ihr euch gerne angucken, der Geschäftsbericht ist online. Ich verlinke das auch gleich nochmal in den Shownotes. Da kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Du hast aber auch noch einen erfreulicheren Case mitgebracht, nämlich Mytheresa, die sich ja anstellen, den kompletten Online-Luxusmarkt nochmal neu zu ordnen. Vielleicht dazu Einordnung, wir hatten ja auch mal über Farfetch gesprochen. Ich bin ja kein großer Fan vom Farfetch. Geschäftsmodell zu zerfasert. Das Ursprungsgeschäftsmodell gibt es aus meiner Sicht so gar nicht langfristig irgendwie Bestände aus Boutiquen weltweit zu listen. Die kämpfen aber um den gleichen Kunden. Ja, Mytheresa möchte sozusagen auch den Kunden, der auf der Farfetch-Plattform was kauft. Wie haben sie sich denn jetzt angestellt? Die sind jetzt ja auch an der Börse, da gibt es jetzt auch immer schöne Berichte. Was ist denn dein Fazit zu Mytheresa?
Ja, also es ist auf jeden Fall ja ein Modell, was einfacher online abzuwickeln ist. Ich glaube, das kann man schon mal festhalten. Ich meine, Börsenkapitalisierung 2,5 Milliarden ungefähr. Das heißt, wenn du jetzt mal den Umsatz im Geschäftsjahr 2021, das ist ein Geschäftsjahr, das läuft bis zum 30.06., also jetzt muss man immer so ein bisschen gucken mit den Geschäftsjahren, wie wir auch letztes Mal bei About You und Zalando gesehen haben. Hier ist das Geschäftsjahr läuft bis 2021, also bis Mitte 2021. Die haben da ungefähr ein bisschen mehr als 600 Millionen Euro jetzt Umsatz gemacht. Also ist ein Sales Multiple auf die Börsenkapitalisierung von knapp 4. Also das ist schon also oberhalb Zalando, oberhalb About You und das bei einem Wachstum von knapp 40%. Also oder 36% jetzt hier im bei den Net Sales. Bei den Kunden, Anzahl Kunden ein bisschen mehr. Das ist schon ein sehr schönes Modell aus diversen Gründen. Also sind ein bisschen langsamer gewachsen als Farfetch, wobei man bei Farfetch nochmal genauer gucken muss, wo kommen da die Umsätze her, weil hier ist das ja ein relativ cleanes E-Commerce-Modell. Ne? Also die Mytheresa-Leute machen im Prinzip eben Handel von Drittluxusmarken, haben da einen Warenkorb von ungefähr 400 Euro pro Order. Das ist schon echt massiv, haben eine gute Grossmargin dahinter, aber sind im Prinzip halt ein Händler, ne, machen zwar zum Teil irgendwelche exklusiven Kollektionen mit irgendwelchen Luxusmarken und so weiter, aber in dem Bereich gibt es natürlich auch keine Eigenmarken oder so, da gibt es halt nur irgendwelche exklusiven Drops oder Kollektionen mit gewissen Marken, aber vom Grundsatz her ist das eben, man handelt Ware durch, ne, und das Spannende in dem Modell, und da merkt man natürlich schon nochmal sozusagen, dass es schon leichter ist, hier zählt im Prinzip der Zugang zur Ware, also der Luxusware oder Luxusmode ist im Prinzip ein begrenztes Gut. Das heißt, wenn du Zugang hast zu Ware und Zugang zu den Marken, dann und die in einer vernünftigen Form online stellst, dann verkauft sich relativ viel jetzt nicht von selbst. Man muss da schon vernünftig Marketing für machen, aber du hast schon, du hast natürlich sowieso schon Marken, die halt sehr stark da drin sind, sozusagen Nachfrage zu eigentlich rational nicht nachvollziehbaren Preisen zu wecken beim Kunden, und die müssen dann sozusagen ihr Bedürfnis befriedigen und tun das eigentlich an den Stellen, wo diese Produkte überhaupt verfügbar sind. Und das ist natürlich super, weil Mytheresa kommt ja aus dieser, da gibt es eine Boutique in München, also eine Offline-Boutique, da sind die raus entstanden, also quasi aus sehr, sehr guten Relationships und stabilen Relationships zu Marken, und haben das im Prinzip genutzt, um das in die Online-Welt zu transferieren, und das beeindruckend gut, ne? Das muss man schon sagen. Also schaffen es, Kunden zu akquirieren für unter 12 Monate Payback-Period, was ich sehr gut finde, weil in dem Bereich, wenn du einen guten Warenzugang hast, schaffst du es auch relativ gut, Kunden zu aktivieren und zu reaktivieren. Das gelingt ihnen auch relativ gut. Also insofern, ich bin da insgesamt, haben jetzt auch so Modelle geschaffen, um quasi Ware zu flexibilisieren oder Lagerung zu flexibilisieren. Das nennt sich Curated Platform Model. Da geht es im Prinzip darum, dass die Ware nicht unbedingt in deine eigene Sphäre kommt als Mytheresa, sondern dass sie quasi weiter beim Hersteller verbleibt und dann quasi wie so eine Art Marktplatzmodell weitervermittelt wird. Das heißt, du sparst dir dann die Kapitalbindung für die Lagerhaltung. Das haben sie relativ stark angefangen. Wir haben jetzt auch, finde ich auch ganz spannend, eine sehr schöne Partnerschaft mit Vestiaire Kollektiv angefangen, was einer der Marktführer ist in dem Bereich Secondhand Luxusmode. Da gibt's also, wer den Markt nicht kennt, sollte man sich mal anschauen. Sehr spannend, ne, weil natürlich durch die Knappheit im Primärmarkt hast du sehr, sehr gute, teilweise sogar teurere Produkte im Sekundärmarkt, also ein bisschen wie das im Sneakermarkt der Fall ist. Und selbst wenn es nicht höhere Preise sind, hast du einen sehr, sehr hohe, sehr, sehr hohen Werterhalt, gerade bei so Themen wie Handtaschen, aber auch eben zum Teil Kleidungsstücke und was die machen. Und das ist schon echt schlau, dass du sozusagen als Kunde von Mytheresa direkt ein Preisangebot bekommst auf der Plattform von Vestiaire Kollektiv. Und aber kein Cash ausgezahlt bekommst dafür, sondern du kriegst einen Gutschein dann wieder, um bei Mytheresa einzukaufen. Also finde ich eigentlich eine ganz, ganz, ganz schlaue Logik. Also wie so als Credit-Logik. Sind sehr stark gewachsen in den USA, also über 100% Wachstum in den USA. Das war bisher noch so ein Markt, war etwas europalastiger und Nahe Osten, arabischer Raum, waren die auch eigentlich immer relativ stark. Und jetzt eben in den USA deutlich über 100%. Ist natürlich auch ein großer Luxusmarkt. China steht nicht so im Fokus, wie das bei Farfetch der Fall ist, aber eher die westliche Welt und die arabische Welt. Aber insgesamt finde ich ein sehr schönes rundes Modell, sind auch profitabel, ne? Also jetzt hohe einstellige EBIT-Profitabilität, die aufweisen, und macht auf mich jetzt insgesamt einen sehr runden Eindruck.
Und bei den Plattformambitionen, da vielleicht da nochmal kurz hängen, weil das ist ja für jeden klassischen Händler so der erste Einstieg, eine echte Plattform zu werden. Du sagst jetzt, da geht es um das Inventory Risk, das ein bisschen auszulagern. Mein Verständnis von dem Mytheresa Kundenversprechen war ja bisher, dass die das alles super kontrollieren. Ne, die kriegen die Ware, können das nochmal ein bisschen, das Kleid sozusagen richtig gehängt verschicken, irgendwie die Schuhe nochmal putzen, irgendwas nochmal bügeln. Kommt das dann nicht mit dem Risiko, dass diese Luxushersteller sind ja klassische Distributoren. Also die schaffen es ja eigentlich gar nicht, ein gut gepacktes Paket an Endkunden zu verschicken. Dafür haben sie gar nicht die Prozesse. Birgt das nicht so ein bisschen Risiko, dass da die Customer Experience ein bisschen aufgeweicht wird, wenn dann irgendwie das Paket von Gucci lieblos verpackt aus dem Gucci-Großlager kommt und nicht wie bisher von Mytheresa noch ein bisschen Seitenpapier eingeschlagen, noch eine handgeschriebene Karte dazu und dann so, hallo Florian, schön, dass du dir bestellt hast, dein Günther draufsteht. Ist das nicht ein Risiko für ein Plattformmodell wie bei Mytheresa, was ja wirklich so sehr weit oben angesiedelt ist?
Wahnsinnig hoher NPS auch, ne? Also was sicherlich auch eben daher kommt, dass die da eben so viel Wert drauf legen. Ja, muss man gucken, ne? Also das ist ja sicherlich auch das gleiche Thema, wie es ein Amazon hat, ne? Müsste man im Prinzip jetzt natürlich auf einem anderen Niveau, aber letztendlich die Problematik ist die gleiche. Schaffst du es im Prinzip, diese Prozessqualität sicherzustellen, indem das bei Dritten läuft? Also wahrscheinlich musst du da genau wie in Amazon das auch macht, eben sehr hohe Qualitätsstandards. Also du kannst ja auch als Market Place-Seller auf Amazon deine eigene Logistik nutzen. Also wir sind ja auch da mit mehreren Portfoliofirmen vertreten, indem wir da unsere eigenen Prozesse nutzen. Aber da ist es eben so, dass Amazon sehr, sehr hohe Standards legt. Was, wann muss das verschickt werden? Wie hoch muss die Zufriedenheit sein der Kunden? Und wenn dir das nicht gelingt, dann wirst du im Prinzip abgeschaltet als Seller oder erstmal sanktioniert und dann abgeschaltet. Und ich glaube, das wird hier die Herausforderung sein. Ne? Aber ich glaube, grundsätzlich das so zu machen, macht schon sehr, sehr viel Sinn. Weil du hast natürlich hier das Problem, dass du sozusagen die Ware, also das sind ja in der Regel immer knappe Güter, von denen wir hier reden. Das heißt, letztendlich dann beim Hersteller selbst zu schauen, was ist bei dem noch im Lager und sich das zu sichern oder Zugriff auf diese Produkte zu sichern, ist in dem Bereich schon nach meinem Verständnis wirklich essentiell, weil es eben noch extremer als das ja auch in einem Zalando About You-Segment, da ist das ja auch schon so, ne, dass die schnell drehenden Produkte da den Zugriff drauf zu haben, das ist schon einer der wesentlichen Vorteile der großen Plattformen. Das ist schon absolut essentiell, da quasi mit einem Adidas oder mit einem Nike zusammenzuarbeiten, dass man eben die schnell drehenden Produkte, dass man da als Erster noch drauf Zugriff hat. Und nach meinem Verständnis wirst du das nur hinkriegen, wenn du sozusagen das mit den Marken in Kooperation machst, weil es dir nicht gelingen wird, quasi diesen Zugriff dann exklusiv zu haben als Malteresa. Insofern gibt es da, glaube ich, keinen anderen Weg, als das dann eben vernünftig zu managen. Was natürlich für Malteresa spricht, und das ist eigentlich wieder ganz cool, ich meine, du hast Farfetch, das ist so das eine, und der andere große Player in dem Bereich ist ja Yoox, Net-a-Porter, ne? Also Yoox ist, sind irgendwann gemerged mit Net-a-Porter, und dann hat die Richemont-Gruppe die übernommen. Und Richemont ist ja quasi der zweite große Luxusgruppenspieler nach LVMH. So, und das ist natürlich dann sozusagen, und Yoox, und das ist eigentlich das Spannende bei Yoox immer gewesen, hat ja operiert für relativ viele der Luxusmarken quasi direkten E-Commerce-Aktivitäten zum Endkunden. Ne? Also sowohl die Shops, aber auch sozusagen deren Aktivitäten gegenüber, jetzt wenn sie beim Zalando Premium listen oder sowas, was einige ja machen, wobei die High-End-Luxusmarken machen das eigentlich nicht mehr. Aber da deswegen hatte eigentlich Yoox immer einen ganz guten Warenzugriff, was dann eben auch Net-a-Porter sozusagen zugute gekommen ist. Aber jetzt ist natürlich so, dadurch, dass das Teil der Richemont-Gruppe ist, muss man natürlich auch immer gucken, inwieweit ist das für LVMH sozusagen noch das Preferred Outlet. Also das ist, glaube ich, ganz gut für einen Malteresa, weil sie dann natürlich auch sagen können, guck mal, wir sind unabhängig, wir sind börsengelistet, wir sind sozusagen neutral, ähnlich wie das ein Farfetch sicherlich auch zum Teil dann irgendwie claimen kann, also gerade in der Abgrenzung dazu. Aber ich finde sozusagen, diese Logistikintegration ist da nochmal ein weiterer Bestandteil, um sich so ein bisschen in diese Richtung zu entwickeln. Aber ansonsten sieht man hier jetzt ja plattformmäßig eigentlich nicht so viel. Ich weiß nicht, ob du jetzt da irgendwas gesehen hast.
Noch gar nicht. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob man das machen muss, weil du hast gerade so gesagt, exklusiver Warenzugang. Ich habe vor kurzem ein längeres Gespräch mit dem Sportartikelhändler geführt. Und die sind im Grunde vom Nike-Warenstrom, von den coolen Sneakers und sowas halt abgeschnitten. Ja, da gibt es irgendwie noch 3 Partner in Deutschland und so 2, 3 Neighborhood-Stores, die kriegen die coolen Sachen. Alle anderen sind abgeschnitten und da können sie auch nichts machen. Also sind komplett chancenlos. Ich glaube, das ist auch die Richtung, in die diese Super-Premium-Händler gehen. Sicherlich zeitverzögert, dauert noch 5 bis 10 Jahre. Und da wird Malteresas Rolle sein, quasi einer dieser Super-Premium-Partner zu sein weiterhin und nicht beliebig zu werden. Das ist halt immer das Risiko in diesem Markt. Dieses Luxussegment ist halt klassisch begrenzt. Deswegen finde ich es auch gar nicht so doof, dass sie konservativ wachsen und dabei Geld verdienen. Und so ein ganz radikales Plattformmodell ist wahrscheinlich langfristig eher nachteilig für ein Malteresa. Deswegen bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob dieses ausgelagerte Warenrisiko, das muss man beobachten, ob das den NPS negativ beeinflusst, ob das so sinnvoll ist, weil Kapitalzugang, also Geld genug ist da, um sich die Sache auch ans Lager zu legen. Und irgendwann wird es da auch eine natürliche Grenze geben in der Größe dieses Modells, damit man dann diese Preferred Plattform bleibt. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich würde mal ganz kurz auf Made.com schauen. Also aber eine allerletzte Frage, bevor wir auf Made.com gucken. Wenn du wählen könntest zwischen Farfetch und Malteresa und heute quasi einen Euro platzieren kannst. Das ist ja die Größenordnung, mit der wir hier spielen, ungefähr. Farfetch oder Malteresa, also zukunftsgerichtetes Potenzial.
Also theoretisch ich muss gestehen, ich finde halt die Strategie von Mytheresa ist halt total klar. Ne? Also und mein Gefühl ist, wenn es ihnen dauerhaft gelingt, ausreichend attraktiven Warenzugang sicherzustellen, wofür natürlich die tolle Experience, die sie haben, der hohe NPS, das spricht ja dafür, ne? Also die sie auch weiterhin präferiert zu bedienen, weil das ist ja eigentlich genau das, was du als Marke ja gerne möchtest, dann ist mir ehrlicherweise das Mytheresa-Modell klarer und sympathischer. Ich finde sozusagen die Strategie von Farfetch, die ist natürlich facettenreicher, das sind verschiedenste Aktivitäten, wo mir aber zum Teil ehrlicherweise nicht so richtig klar ist, wo das eigentlich hinführen soll. Und ich meine, das Ursprungsmodell von Farfetch, diese Kombination von irgendwelchen Boutiquen und so weiter, wo du dich auch fragst, was ist davon jetzt eigentlich genau die Relevanz? Also going forward, also mir wenn ich würde wahrscheinlich mich eher für Mytheresa entscheiden als für Farfetch. Mhm. Vielleicht habe ich aber auch noch nicht ausreichend gut verstanden, was Farfetch eigentlich damit erreichen will. Also das von Farfetch wirkt auf mich schon deutlich flickenteppichmäßiger, was die strategisch machen, als das bei Mytheresa der Fall ist.
Okay, gut. Dann noch ein paar Minuten zu Made.com, bevor uns hier wieder der Podcast-Hahn abgedreht wird. Und die Leute brauchen auch wieder Zeit, um Aktienpodcasts zu hören. Die können nicht immer sozusagen die Tiefenanalysen schauen. So, jetzt Made.com. Weißt du denn, was Made.com macht? Soll ich noch mal kurz erzählen?
Nee, ich weiß, was sie machen. Ja, genau. Ja. Aber vielleicht erzählst du es dem Hörer.
Ja, ich erzähle es dem Hörer nochmal. Ich bin hier direkt in der PowerPoint-Präsentation. Ich lese das mal vor, dann können sich die Hörer vorstellen, was sie machen. Made is the leading digitally native lifestyle brand in home, connecting designers and makers to customers through technology. Was in das Mission Statement mündet: Make high-end design accessible to everyone. Also, Made.com ist ein Möbel-Online-Shop, ja, die schöne Möbel verkaufen, die aussehen wie Designermöbel zu okay Preisen. Ja, ist jetzt nicht so, dass man da für 50 Euro einen Sessel kauft, auch dort kostet ein Sessel so 500 Euro oder 700 Euro, sieht aber so aus, als könnte auch in einem Vitra-Store stehen. Jetzt mal ganz, also jetzt, da werden jetzt wahrscheinlich einige sozusagen vom Stuhl kippen, sozusagen aufgrund des Statements, aber so ungefähr ist ja die Idee. Ist 2010 gegründet worden, letztes Jahr knapp über 200 Millionen Pfund, glaube ich, Umsatz, dann im Juni dieses Jahres an die Börse gegangen. Börsenkurs hat sich halbiert, nicht ganz, aber ist von 2,50 Euro runtergegangen auf 1,60 Euro, ist jetzt bewertet mit 540 Millionen Pfund, hat die Börse also nicht so cool gefunden. Also gerade mal zweifacher Umsatz, wahrscheinlich gemessen an den diesjährigen Umsätzen, ungefähr anderthalbfacher Umsatz, obwohl das Geschäft nach Adjusted EBITDA auch Geld verdient und eigentlich okay wächst. Und dann sind natürlich auch dabei, eine Plattform zu werden. Die wollen quasi ihren eigenen Online-Shop irgendwie ausweiten zu einer Plattform. Hast du eine Idee, warum die Börse so ein Modell so niedrig bewertet, beziehungsweise ja nicht abstraft im Grunde genommen in der Bewertung? Und hast du jemals schon was bei Made.com gekauft?
Nee, habe ich nicht, um das direkt vorneweg zu sagen, aber ich würde schon auch online Möbel kaufen oder habe das auch schon getan, jetzt noch nicht bei Made. Also ich glaube, außer Wayfair, muss man sagen, sind natürlich sozusagen die Möbelspieler, die werden alle nicht so wahnsinnig gut bewertet, wenn man jetzt mal irgendwelche Multiples sich anguckt. Mhm. Was ist die Logik? Die Logik ist natürlich schon immer so ein bisschen, wie oft werden Möbel gekauft? Wie ist die Wiederholungskaufquote? Schaffst du sozusagen eine Marketingkostendegression? Ne? Du siehst ja auch jetzt Home24. Gut, die hatten zu Beginn noch mal ein anderes Problem, ne? Dass sie sozusagen jetzt direkt zu Beginn ihrer Börsenlistung da irgendwie ein paar schlechte Nachrichten produziert haben, wegen ERP, die nicht eingeführt wurden und so weiter. So generell ist natürlich sozusagen jetzt, haben die Spieler es alle nicht geschafft, jetzt sehr attraktive Multiples zu erreichen, ne, weil ja gerade so dieses Wiederholungskauf-Kundenthema eben recht stark gesehen wird. So ein bisschen wie wir es bei Kaspar ja auch sehen. Jetzt haben die ja fairerweise hier schon gezeigt, dass sie Geld verdienen können. Ne? Bloß ich glaube sozusagen die Profitabilitätsperspektive nach oben wird kurz gesehen. Und ein anderes Thema ist natürlich auch, dass die Market Cap halt relativ klein ist. Ne? Das also absolut gesehen als Wert. Und wenn du deutlich unter einer Milliarde bewertet wirst, an der Londoner Börse jetzt ja in dem Fall, dann bist du natürlich auch sozusagen für viele Analysten jetzt gar nicht so auf dem Radar. Das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt. Die beschäftigen sich nicht im Detail mit dir. Das ist also schon eher die Untergrenze, wo man überhaupt an die Börse gehen sollte. Wahrscheinlich, um dann überhaupt die Chance zu haben, sich da entsprechend darzustellen und die Story auch entsprechend zu erklären. Aber ich denke mal, das sind eben Themen, die da reinkommen, die eben dazu führen, dass jetzt bei einem Mytheresa eine ganz andere Perspektive gesehen wird, weil da eben auch die Kundenwerte, die man annimmt, im Verhältnis zu den Marketingkosten in einer deutlich attraktiveren Relation stehen.
Ja. Also du sagst quasi, es gibt so eine Art Möbel-Discount in der Bewertung, weil der Markt da so schwierig ist. Plus, die müssen das ja auch produzieren. Also die haben da sehr, sehr hohe logistische Aufwände, um das zu erzeugen. Und sie sind natürlich jetzt über die 10 Jahre auch nicht besonders groß geworden. Da sind natürlich jetzt 200 Millionen Euro Umsatz auszubauen mit relativ viel Funding, 200 Millionen Pfund Umsatz aufzubauen, mit relativ viel Funding, da irgendwie 150 Designer auf der Plattform zu haben. Das klingt jetzt alles nicht so dolle. Und ich habe einen Chart gefunden.
Ist ein schönes Modell, ne? Aber ja. Es ist eben keins, was jetzt irgendwie wahnsinnig nach oben durchskaliert.
Aber wäre ja schon ein Modell, wo man sagen könnte, wenn es das jetzt irgendwie zu noch einem größeren Discount gibt, könnte ein XXX Lutz das vielleicht für 250 Millionen kaufen, um da seine internationalen Plattform-Initiativen zu pushen, oder?
Also ich glaube schon, dass wenn du jetzt ein größerer Möbelhersteller bist oder Händler, der dann auch nochmal ganz andere Margen dahinter realisieren kann in der Produktion, weil er einfach deutlich mehr Möbel produziert, das hätte sicherlich eine Reihe von Synergien, ne, weil deren Online-Kompetenz ist ja ohne Zweifel da. Das heißt also, ein größerer Möbelhändler würde von denen mit Sicherheit profitieren. Absolut.
Ja, und ich finde es auch gar nicht so teuer. Also das müsste man sich vielleicht mal angucken, wie das noch weiterläuft in den nächsten Jahren. Ich glaube, die Familie Seifert, die hinter XXL Lutz steht, die hört hier auch mit unserem Podcast. Also lieber Michael, das könnte ein Blick wert sein da auf diese Aktie. Und es gab so eine Chart in der Präsentation, das ist für mich immer so ein Warnhinweis, dass das noch nicht so super läuft. Das ist zwar nicht so schlimm wie das Chart von WeWork, damals theoretischer EBIT. Das ist extrem populär geworden in unserer Szene, sondern da wird immer mit den globalen Marktgrößen argumentiert. Die sagen, dass sozusagen der Total Addressable Furniture und Homeware Market global 500 Milliarden ist, Europa 150 Milliarden und in den Ländern, in denen Made aktiv ist, 100 Milliarden. Und immer wenn ich diese Zahlen sehe, wenn man wirklich so top-down Marktgrößen ableitet, das ist eigentlich etwas, womit Startups argumentieren, um ganz am Anfang so ein bisschen so dann den TAM zu sagen, worüber reden wir. Aber dadurch, dass Made.com jetzt 10 Jahre aktiv ist und von diesem Markt nur ein sehr, 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 sehr klein, also unter 0,001% in den eigenen Märkten abgreifen konnte, das zerstört so ein bisschen die Glaubwürdigkeit. Sie hoffen natürlich, dass die grundsätzliche Adoption von Digitalkäufen im Möbelhandel zunimmt und sie dann quasi mit dem Markt mitwachsen. In Summe ist es aber doch enttäuschend und die Plattformambitionen, die jetzt hier genannt werden, sind jetzt auch nicht so vielversprechend, weil eine Plattform, die es jetzt gerade mal auf 200 Millionen Euro Umsatz bringt, bei relativ hochpreisigen Produkten, muss man ja sagen. Also wir reden jetzt hier nicht über ganz viele Millionen Kunden. Da werden es von den Designern, die dort anfangen, Möbel zu verkaufen, Möbel einzustellen, die werden relativ wenige zusätzliche Verkäufe generieren und erzeugen damit automatisch eine hohe Unzufriedenheit mit dem Marktplatz. Also so ganz überzeugt bin ich da noch nicht. Ich fand es nur überraschend, dass die Börse das vor uns erkannt hat. Ja. Aber bleiben wir mal dran. Es ist kein schlechtes Unternehmen. Wir sind ja weit weg von dem Wish-Effekt, muss man sagen.
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, du siehst ja auch, die schaffen es immer. Ne? Ich meine, Durchschnittswarenkorb ist 244 Pfund, also knapp 300 Euro. Das heißt, sie schaffen es schon, eine sehr hochwertige Klientel da irgendwie anzuziehen. Das ist schon, aber ich meine, in der Präsentation siehst du auch, ne, der Repeat-Order-Share ist gerade mal 43%. Mhm. Ne? Das hört sich jetzt erstmal, denkst du, oh, 43 ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Wovon redet der Heinemann da? Aber das ist natürlich jetzt nach 10 Jahren. Also wenn du jetzt guckst, ein About You oder ein Zalando, Die sind wahrscheinlich in ihren Heimatmärkten nach 10 Jahren, gut, About You gibt es noch nicht 10 Jahre, aber Zalando ist wahrscheinlich in Deutschland bei 85 bis 90%
ja, plus, Repeat-Share. Genau, plus, wenn man so einen geringen Repeat-Share hat, heißt, man muss viele neue Kunden gewinnen. Und wir haben genau in der letzten Ausgabe über Wish gelernt. Wish hat in seiner letzten Präsentation gesagt, die Werbepreise in digitalen Kanälen sind so hochgegangen, dass es sich gar nicht mehr lohnt, Werbung zu schalten. Und das Gleiche betrifft ja auch Made.com. Ja? Die konkurrieren halt mit deutlich effizienteren Plattformen, wie zum Beispiel Wayfair oder einem About You oder Zalando in Kanälen, die immer teurer werden. Das heißt, die Marketingkostenquote verschlechtert sich nach vorne. Die Aussicht ist halt überhaupt nicht positiv für das Modell. Da muss man entweder jetzt anfangen, die Wachstumsambitionen einzustellen, ja, kann dann versuchen, mit den Bestandskunden, die da drin sind, noch ein bisschen Geld zu verdienen, ähnlich wie Westwing das ja auch macht, da und deutlich effizienter versucht zu steuern, weniger auf Neukundenzuwachs. Das hat aber wieder im Umkehrschluss den Effekt, dass der Börsenkurs noch weiter runtergeht. Also eigentlich eine schöne Situation für potenzielle Käufer in den nächsten Jahren. Nicht Aktienkäufer, sondern tatsächlich Unternehmenskäufer. Die können sich das jetzt nochmal ein Jahr anschauen und dann vielleicht ein relativ gut funktionierendes Plattform-Business akquirieren.
Ja, man muss natürlich mal gucken, wie es nach Corona weitergeht. Ne? Also jetzt kommen wir sozusagen jetzt war ja relativ viel Rückenwind da. Du hast ja zum Beispiel auch gesehen, die in 2020 hatten die noch 24% Marketingkostenquote, jetzt sind sie runter auf 17,8, was aber immer noch im Verhältnis, sag mal, in einem eingeschwungenen Zustand, das ist ja sehr stark UK-Business, was sie seit 10 Jahren plus betreiben, da ist 17,8 schon echt sehr hoch, ne? Also schon deutlich oberhalb von den Zalandos About Use dieser Welt. Auch Mai-Theresa war eine ganze Ecke drunter. Ja. Und dann haben sie auch über 20%, beziehungsweise jetzt knapp 20% Fulfillment-Kosten auf einen sehr teuren Warenkorb, ne, wo du eigentlich meinen solltest, da müssten die Fulfillment-Kosten ja eigentlich prozentual dann runter, ein bisschen drunter sein. Aber klar, das ist natürlich, Möbel ist halt ein blödes Produkt, um es zu verschicken und so weiter. Also insofern, das Modell, und das ist wahrscheinlich genau das, was die Börse jetzt eben so ein Stück weit kritisiert oder implizit kritisiert durch einen nicht so tollen Aktienkurs.
Ja. Ja. Also, haben wir wieder ein paar Unternehmen betrachtet. Zooplus bleibt spannend. Mr. Spex sind wir so ein bisschen ambivalent. Mai-Theresa, ziemlich cool. Also ganz, ganz spannender, ganz, ganz spannendes Unternehmen, worauf Leute mal reinschauen sollten. Made.com hat sich dann doch der Traum von vor 10 Jahren irgendwie nicht erfüllt, den Online-Möbelmarkt zu revolutionieren. Aber auch da lohnt es sich für alle Möbelinteressierten mal die Aktien, die Präsentation sich anzuschauen, weil wir jetzt ja dank der vielen Börsengänge in den letzten 2 Jahren in der Lage sind, jetzt auch nicht nur von Hörensagen Podcasts zu machen, sondern tatsächlich auch so ein bisschen die Werte reinschauen können. Damit erreichen wir schon wieder das Ende des Inlandsfluges. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Florian, vielen Dank für deine Zeit. Und dann schreiben wir nochmal ein paar weitere Fragen gleich für Arni auf.
Das war's schon wieder. Bitte vergesst nicht, diesen Podcast weiter zu empfehlen oder zu bewerten auf iTunes und Co., damit auch andere Menschen etwas über E-Commerce lernen können und nicht beim allerbesten Aktien-Podcast hängen bleiben. Und ansonsten wünsche ich eine schöne Woche bzw. ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.